Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carbon und Laktat der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Heute ist der 4. November und das heißt, wir sind in der Race Week. Diese Woche wurde auch schon einmal angekündigt, dass wir in der Schlusswoche sind, aber viel wichtiger für uns ist es eigentlich, beziehungsweise auch für euch, es ist Race Week. Wir sind vor der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Marbella. Ich bin Lars Wiechert und mir gegenüber sitzt
Jan Grüneberg.
Moin Jan. Juckst ja auch schon so ein bisschen unter den Fingernägeln, wenn du die Startliste dir anguckst?
Aber sowas von. Man kommt gar nicht mehr aus diesem Kreislauf der großen Rennen heraus und es war erst Ironman WM zweimal, Nizza, Hawaii, jetzt noch die 73 WM, dann noch T100 Finale. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und das ist immer das Stichwort, Ende des Jahres sind immer die geilen Rennen.
Auf jeden Fall. Also wenn man sich das Meldefeld anguckt, beziehungsweise die sich da qualifiziert haben, ist es auf jeden Fall echt ein ziemlich gespicktes Feld und macht richtig Laune auf zwei Tage heiße Rennen. Die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft wird ja immer am Samstag und Sonntag ausgetragen, aufgrund der vielen Athletinnen und Athletinnen. Nicht nur der Profis, sondern auch eben Age-Grouper. Es sind fast 6.000 Age-Grouper qualifiziert. Also eine ganze Menge, was da los sein wird. Und am Samstag ist das Frauenrennen, am Sonntag das Männerrennen. Aber bevor wir da hingehen und darauf schauen, gucken wir doch einfach mal, was am vergangenen Wochenende so los war. Jan, mit was kannst du uns da beglücken?
Mit ganz viel kann ich dich beglücken. Es war natürlich wieder viel los am Wochenende. Auch jetzt ist natürlich irgendwie so eine Phase, wo die meisten Athleten und Athletinnen sich also auf die großen Rennen fokussieren. Aber ein paar sind ja immer noch dabei, die auch nicht qualifiziert sind zum Beispiel oder die schon mal ein bisschen sich fürs nächste Jahr vorbereiten, frühen Slot holen etc. Oder einfach noch ein geiles Rennen zum Jahresabschluss machen wollen, ohne viel Druck, sondern einfach nur just for fun. Und zum einen war da der Ironman 70.3 Langkawi in Malaysia, wo eine Athletin wieder auf die Bildfläche zurückgekehrt ist und das ist Julie Deron, die ja ihren Start auf Hawaii kurzfristig absagen musste, weil sie ja im Training mit dem Rad gestürzt war und sich da verletzt hatte und nicht rechtzeitig fit geworden ist für die Weltmeisterschaft. Und jetzt, ist sie wieder da, hat mal wieder eine Mitteldistanz gemacht, nachdem sie ja in diesem Jahr vorwiegend auch bei der T100-Serie am Start war und das Ding gewonnen und jetzt schon den Slot geholt für die 70.3 WM im nächsten Jahr.
Genau, dieses Jahr wird sie nicht auf der Liste stehen oder steht sie nicht auf der Liste, weil sie sich gar nicht erst qualifiziert hat. Ein sehr einsames Rennen an der Spitze, schnellste Schwimmzeit, schnellste Wechselzeit, schnellste Fahrradzeit, schnellste Wechselzeit, schnellste Laufzeit.
Kann man so machen.
Von daher, sehr gelungenes Comeback, knappe 4 Minuten vor der zweitplatzierten Nathalie van Kerkhoven. Sorry dafür.
Ist auch ein schwieriger Name.
Vor Nathalie und vor Justine. Justine Girard wurde Dritte. Eine weitere, die so auf ihrer Comeback-Reise aktuell ist, ist Fenella Langridge, die Vierte wurde. Bereitet sich, glaube ich, vor auf den Ironman Western Australia hat jetzt schon ihr zweites Rennen nach der langen Verletzungsmisere beziehungsweise nach der langen Reha bestritten und ist so langsam wieder auf dem Weg zur alter Stärke, wobei das Laufen noch nicht ganz so, glaube ich, der Punkt ist, wo sie gerne hin möchte, aber gerade so wie wir sie kennen, eben mit einem starken Schwimmen vorne dabei, 2 Sekunden hinter Julie Deron, die ja von der Kurzdistanz kommt, da auf jeden Fall eine gute Geschwindigkeit mitbringt. Sieht es auf jeden Fall so aus, als ob Fenella Langridge da auch wieder so den Weg zurück in Richtung der Weltspitze findet.
Ja, vor allem auch mit der Radzeit, also sie war jetzt eben nur 30 Sekunden langsamer als Julie Deron auf dem Rad und dafür, dass sie ja beim Radfahren die meisten Probleme hatte. Das Ding war ja bei ihr, dass, glaube ich, bei hoher Belastung die Beine nicht mehr richtig durchblutet wurden und deswegen wurde sie operiert und das war ja natürlich gerade beim Radfahren das große Problem, dass sie da einfach nicht mehr diese Leistungsentfaltung hatte, die sie brauchte für die großen Rennen. Und wenn man jetzt so beim Comeback so eine Radzeit wieder hinlegt, dann kann man, glaube ich, ist sie schon auf einem guten Weg.
Genau, bei ihr war das Problem, dass sie hauptsächlich in der Aero-Position die Hauptschlagadern abgedrückt hat oder abgedrückt worden sind und dadurch eben nicht die richtige Durchblutung vorhanden war, beziehungsweise da eben auch der Abtransport nicht richtig war und somit die Beinmuskulatur nicht richtig durchblutet wurde. War ein langer Prozess, der da irgendwie zielführend war am Ende, eben aber in der Operation geendet ist. Und somit hat sie ja eigentlich die gesamte Hauptsaison verpasst. Aber so sind wir hier wieder im Herbst oder nahe des Winters schon drin. Und sie gibt ihr Comeback und möchte dann eben mit der Langdistanz Richtung Ende des Jahres versuchen, sich schon wieder für Hawaii zu qualifizieren.
Ja, und mit dem Western, also mit dem Ironman Western Australia, ist so ein Zungenbrecher, oder?
Ironman
Western Australia.
Western Australia.
Da hat sie auf jeden Fall ein gutes Rennen sich noch rausgesucht. Das ist ja auch immer, ja, jetzt bald, also ich glaube, da ist sie auf einem guten Weg.
Denke ich auch. Es erinnert mich gerade so ein bisschen, wo du Western Australia gesagt hast. Ich habe am Wochenende American Football geguckt und da gab es einen Coach, der gefühlt eine ganze Huba-Buba-Packung im Mund hatte, der auf jeden Fall, glaube ich, ähnlich gesprochen hätte. Aber das waren auf jeden Fall sehr lustige Aufnahmen. Noch ein anderes Rennen, wo mein Blick so ein bisschen hinging, war der Noosa-Triathlon. Mhm. Da war es ja so, dass ich weiß gar nicht, ob sie Rekordsiegerin, das ist auf jeden Fall die Siegerin der vergangenen letzten Jahre, Ashley Gentle.
Mit nicht, Abstand Rekordsiegerin. Ich glaube, 12-mal hat sie gewonnen.
Irgendwie so, ne? Ja, genau. Ich wollte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen.
Ich glaube, 12-mal in 13 Jahren war es.
Also auf jeden Fall da ganz gut gewonnen hat. Die hatte ihren Start abgesagt und eine andere Athletin, die sehr interessant ist, nämlich Olympiasiegerin Cassandre Vaugrand, hatte dann ihren Start zugesagt und war auf einmal in Noosa gesehen. Und in Noosa wird eben der Triathlon nicht, wie es Cassandre Vaugrand normalerweise gewöhnt ist, mit dem Rennrad gefahren, sondern eben mit dem Zeitfahrrad. Und das lässt natürlich auch wieder so ein paar... Ja, Spekulation da, nachdem sie, finde ich, am Anfang, oder es wurde gesagt, okay, sie startet da und dann fand ich so in einigen Pressen auf jeden Fall zu sehen, okay, wenn Ashley Gentle absagt, dann ist sie auf jeden Fall diejenige, die das Ding gewinnt und das ist ja ganz klar, mit der Historie sollte sie das Ding auf jeden Fall machen. Mhm. Dann war es aber doch ein bisschen anders und sie wurde am Ende Dritte.
Finde ich auch ein gutes Ergebnis für die Mitteldistanz-Premiere. Also,
keine Frage, genau, absolut. Ein Top-Ergebnis für die Mitteldistanz, kann man nicht anders sagen. Dennoch zeigt es einfach wieder, dass so dieser Sprung in Richtung von der Kurzdistanz auf die Mittel- oder Langdistanz dann doch schon immer ein anderer ist, wo man sich so dran gewöhnen muss. Ich meine, Schwimmen, Radfahren, Laufen bleibt, aber das Radfahren ist dann doch irgendwie nochmal eine andere Sache, als wenn man sich im großen Feld bei der olympischen Distanz befindet.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke vor allem ja mit dem Fokus auf die Olympischen Spiele und jetzt hat sie in diesem Jahr wahrscheinlich auch ein bisschen rausgenommen und sich vorwiegend ja auch auf die WTCS und auf die WM-Wertung konzentriert, mit der es ja dann leider am Ende nicht geklappt hat. Aber ich glaube, so viel Zeit hat sie jetzt auch nicht auf dem Zeitfahrrad irgendwie verbracht oder wirklich spezifisch auch für die Mitteldistanz trainiert. Deswegen finde ich, das geht schon in Ordnung. Ist nur blöd, wenn dann eine andere Kurzdistanzlerin das Rennen gewinnt, jetzt in dem Fall mit Jessica Fullagar. Aber so ist es dann manchmal.
Genau. Muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen anerkennen. Ich meine, es zeigt auf jeden Fall, wenn man sich die Zeiten anguckt, sie ist als Schnellste aus dem Wasser gekommen. 2 Sekunden dahinter war eben Jess Fullagar. Beim Radfahren sieht man da, glaube ich, dann schon so ein bisschen den Unterschied. Wer weiß, ob Jess Fullagar da einfach ein bisschen mehr auf dem Zeitfahrrad verbracht hat als Cassandre Vaugrand, aber 57:18 zu 1:02:32 sind halt schon gute 5 Minuten, die man auch erstmal aufholen muss und gegen eine andere eigentlich ganz gute Kurzdistanzlerin wie Jess Fullagar wird es dann auch schwer, den Abstand eben beim Laufen einzuholen. Es war so, dass Cassandre Vaugrand zwar eine 34:12 gelaufen ist, aber im Verhältnis zu einer 35:29 waren es dann eben keine 5 Minuten, die da aufgeholt werden konnten. Dennoch auf jeden Fall interessant, eine weitere Kurzdistanzlerin, die eben so den Schritt in Richtung Mitteldistanz wagt oder einfach mal reinschnuppert. Wir werden ja auf jeden
zumindest
Fall...
Zumindest ins Non-Drafting Racing.
Genau, ins Non-Drafting Racing, genau. Und da darf man, glaube ich, schon... mal gespannt sein, ob da eventuell auch in Richtung des kommenden Jahres vielleicht auch wie bei manch anderen Athletinnen der Blick so in Richtung T100 geht. Auf jeden Fall war es so das erste Reinschnuppern.
Ja. Ich glaube, ich habe auch gerade aus Versehen Mitteldistanz gesagt. Das war natürlich einfach eine Kurzdistanz ohne Windschattenfreigabe.
So ist es, genau. Ja. Endzeit 1:56.08 für Jess Fulliger und für Cassandre Beaugrand 2:02.32. Dazwischen war noch Rachel Hill mit 1:59.34, wenn wir das Podium voll machen wollen.
Und bei den Männern hat Matthew Hauser da weitergemacht, wo er eigentlich aufgehört hat.
Ja, also Matthew Hauser ist fast so der Hayden Wild, würde ich sagen.
Also, der Hayden Wild Australiens.
Der Hayden Wild Australiens, auf jeden Fall zwei Athleten der südlichen Hemisphäre. Ja, nachdem er Weltmeister geworden ist in der WTCS, macht er da weiter, wo er eben aufgehört hat. Läuft das Ding wirklich gut nach Hause, genau eine Minute Vorsprung auf John Reed. Luke Willian wird mit 1:44.44 Dritter. Matthew Hauser 1:42.38, hat sich auch auf dem Fahrradfahren da ein bisschen abgesetzt und
Hat 30 Minuten gelaufen.
Wollte ich auch gerade sagen, beeindruckender Zehner, unter 30 Minuten, 29:52, da zeigt er, dass da auf jeden Fall die Kurzdistanzbeine richtig Tempo drin haben. Und dann wurde so ein bisschen gemunkelt, ich fand es eher ganz lustig, der Zieleinlauf von Matt Hauser fand ich ähnlich wie viele Zieleinläufe sind, dass sich die Athleten einfach jubeln, freuen, aber es wurde so eine kleine Verbindung gezogen.
Genau, denn Aaron Royal hat beim Noosa Triathlon dieses Jahr sein letztes Rennen als Triathlon-Profi bestritten und er hatte sich, ich glaube 2012 war es, bei seinem ersten Sieg damals in Noosa ähnlich gefreut wie Matt Hauser jetzt mit Bizeps-Posen, Bizeps-Flex-Posen.
mit Flex, genau.
Und Matt Hauser hat das jetzt quasi genauso gemacht und wurde halt dieser Vergleich gezogen, dass er sich genauso gefreut hätte wie Aaron Royal damals. Schöne Geste, aber wir beide vermuten, dass es einfach nur aus Affekt war und dass er nicht wirklich das nachahmen wollte. Also, aber wenn es so ist, dann auf jeden Fall ein schöner Move.
Auf jeden Fall, genau. Mit Aaron Royal verabschiedet sich dann eben auch noch ein anderer Triathlet von der Bühne, nachdem Braden Curry auch schon seinen Rücktritt verkündet hat. Braden Curry, größter Erfolg wahrscheinlich, der dritte Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft 2022 in St. George, wo er doch für reichlich Furore gesorgt hat. Auf jeden Fall auch ein Racer mit Herz, der ja wahrscheinlich mehr nach Intuition das Rennen gestaltet hat als manch anderer Athlet. Auf jeden Fall damit zwei Athleten, die Bühne verlassen. Aaron Roy war ja auch im vergangenen Jahr noch bei der T100 mit unterwegs und dort eben auch immer für schnelle Schwimmzeiten zuständig.
Auf jeden Fall. U23-Weltmeister, zweifacher Olympiateilnehmer, also eine sich sehen lassenswerte Sportlerkarriere.
Das auf jeden Fall. Ja, soweit eigentlich zum Wochenende. Gibt's noch was? Eigentlich nicht. Also es gab noch die Challenge Xiamen, da hat Sarah Perez-Sala gewonnen vor Emilia Watkinson und Chloe Hartnett und bei den Männern Kieran Storch vor, das darfst du jetzt sagen, ich sage nur den Nachnamen, Stojanovic und Oliver Turner.
Ognjen Stojanovic.
Ognjen Stojanovic, genau, soweit auf jeden Fall sonst noch zu den Ergebnissen vom Wochenende. Und
genau, bevor wir jetzt zur Vorschau auf die 73-WM kommen, machen wir einmal ein kleines bisschen Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Wahoo Fitness. Vielen von euch bekannt natürlich durch die GPS bei Computer oder auch den Kicker Smart Trainer für das Rad. Jetzt bringt Wahoo das nächste große Ding fürs Indoor-Training und zwar das Kicker Run. Das ist ein smartes Laufband, das euer Training revolutionieren soll. Denn mit dem brandneuen Run-Free-Modus bestimmt ihr das Tempo ganz natürlich mit euren Schritten. Also ohne Knöpfe, ohne Bedienung, einfach laufen, so wie draußen, natürlich auf dem Laufband wetterunabhängig und mit kompletter Integration mit Plattformen wie Swift Run. Auch Steigungsänderungen in virtuellen Welten werden automatisch simuliert. Man kann sogar auf dem Laufband bergab laufen. Selbst Profis wie Lucy Charles Barkley oder die Marathonasse Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon lange auf das Kicker Run mit Tempi bis zu 2 Minuten 30 pro Kilometer. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und das Beste ist, wenn ihr jetzt einen Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, bekommt ihr mit dem Code Pfeiffer, also wie bei Esther und Henrik Pfeiffer mit Doppel-F in der Mitte, einen Kicker Headwind kostenlos dazu. Das ist dieser smarte Ventilator, der sich nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit steuern lässt. Geliefert wird das Ganze mit dem White Glove Service, das heißt, das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut alles auf, erklärt alles und nimmt die Verpackung wieder mit, komplett gratis. Alles Weitere dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Jo, zurück zu Infeld. Da waren wir uns nicht ganz einig, wer hier gleich einmal ein bisschen...
Ich hab dir mal den Staffelstab aus der Hand gerissen.
So ist es, aber wie? Ja, Ironman-Weltmeisterschaft oder Ironman-73-Weltmeisterschaft Marbella, 8. November. Schon spät im Jahr, dennoch für viele extrem entscheidend, dadurch, dass sich da nicht nur der Weltmeister oder Weltmeisterinnen-Titel vergeben wird, sondern es ist auch das Finale der Ironman Pro Series. Da werden wir so im Laufe auf jeden Fall eingehen. Was so ein bisschen auffällt, wir beginnen jetzt mit den Frauen, dadurch, dass die Frauen auch diejenigen sind, die als erstes an den Start gehen dürfen, eben am 8. November. Start für die Frauen um 7.50 Uhr Ortszeit, 8 Uhr dann die Age-Grupperin. Fällt auf jeden Fall auf, dass extrem viele Athletinnen abgesagt haben.
Ja, erstaunlich, ne? Also es waren, glaube ich, 61 Athletinnen gemeldet ursprünglicherweise. Wir haben gerade mal durchgezählt, es waren mehr als 30, die jetzt schon abgesagt haben. Also das Feld hat sich quasi innerhalb der letzten Wochen um die Hälfte reduziert. Ist natürlich bei so einer langen Saison vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn man dann doch nicht mehr es schafft, nochmal irgendwie fit zu werden oder die Beine schon so schwer sind von den ganzen Rennen im Jahr, dass man auch vielleicht nicht mehr mental so auf der Höhe ist, aber also finde ich schon viel.
Finde ich auch. Also es ist echt extrem viel. Man muss da dann natürlich so ein bisschen dazu sagen, es gibt da auf jeden Fall so Absagen wie Anne Reichmann oder Daniela Kleiser, die eben entweder wie bei Anne Reichmann der Fall Schwangerschaft oder bei Daniela Kleiser eben auch schon eine längere Verletzungsmisere vorhanden ist. Laura Philipp zum Beispiel jetzt gerade Dritte bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, hatte schon im Vorhinein so ein bisschen gesagt, dass sie die WM jetzt nicht mitnehmen wird. Hat er auch ein Statement gegeben, dass einfach jetzt nicht die Zeit dafür ist, auch aufgrund der Gesundheit des Hundes wegen. Und da ist es einfach so, dass da ein paar Namen auf jeden Fall abgesagt haben. Eben auch mit Daniela Kleiser, Laura Philipp, Lisa Perterer ebenso. Ein paar Athletinnen, die da sicherlich für eine gewisse Dynamik hätten sorgen können. Aus deutscher Sicht ist eben auch noch Lena Meissner nicht mit am Start, die auch gesagt hat, sie hätte sich ja frühzeitig qualifiziert und auch so ein bisschen so dieses Ziel 73 WM eigentlich schon ausgegeben, nachdem sie im vergangenen Jahr sich ja auch frühzeitig qualifiziert hat und dann die Weltmeisterschaft die 73 Weltmeisterschaft in Neuseeland ebenfalls abgesagt hat. War so ein bisschen der Punkt, wo sie sich eigentlich drauf gefreut hat, aber auch dann jetzt meinte, irgendwie einmal kriegt sie es mental gerade nicht hin, das normale Leben mit ihrem Studium und auch so der Punkt mit der Ironman 73 Europameisterschaft mit dem ganzen Hin und Her hat sie jetzt gerade nicht so in dem Mode über die Saison gelassen, wo sie gesagt hat, okay, ich kann jetzt hier nochmal voll eingreifen.
Ja, auf jeden Fall verständlich und es haben noch ein paar größere Namen abgesagt. Chelsea Sodaro zum Beispiel, Lotte Wilms, Els Wisser auch nicht dabei, Lisa Perterer, ich weiß nicht, ob du sie schon genannt hattest, auch nicht am Start. Also schon eine Handvoll auch Athletinnen, die für einen Podiumsplatz irgendwie in Frage gekommen wären oder die man auf jeden Fall im Auge behalten hätte können. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer noch richtig viele gute Athletinnen am Start. Fangen wir einfach mal von vorne an, würde ich sagen, oder?
Wer ist denn ganz vorne? Katharina Matthews?
Vom Stand der Pro Series her ist es Katharina Matthews,
genau,
ist richtig.
Vom Stand der Pro Series ist es Katharina Matthews. Vom Stand der Weltmeisterinnen-Titel dieses Jahr müsste man mit Solveig Lysvedt anfängen. Oder man sagt...
Oder man fängt mit den 73-Titeln an, dann müssen wir mit Thailand anfangen.
So ist es. Wenn man mit der amtierenden 73-Weltmeisterin anfängt, dann ist es Taylor Nipp. Es ist zwar relativ ruhig auf Social Media, also wir können jetzt nicht direkt sagen, ob sie startet oder nicht, aber wir waren beide der Meinung, wenn es so lange ruhig ist und sie hat bis jetzt auch keine anderen Dinge verlauten lassen im Vorhinein, dann wird sie auf jeden Fall zur Titelverteidigung anstehen.
Ja, also das denke ich auch. Ich denke mal, wenn man bis zum Dienstag in der Rennwoche nicht absagt, offiziell, dann ist man auch am Start, auch wenn es auf Hawaii vielleicht nicht so gut lief. Vielleicht geht man jetzt auch ein bisschen ruhiger an die Sache ran.
Es wird auf jeden Fall nicht zu heiß, das kann man sagen. Ja. Ich hatte jetzt geguckt, morgens werden es so um die 12 Grad werden, tagsüber Höchsttemperatur zwischen 20 und 22. Das heißt, im Laufe des Tages wird so auf dem Radfahren zwischen 14 bis 19 Grad höchstwahrscheinlich sein und dann kommt so ein bisschen die Hitze. Auch das Schwimmen wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit für die Profis auch im Neo stattfinden. Mhm. Aktuell um die 20 Grad. Da sieht es jetzt nicht so aus, als ob es dann nochmal weiter hochgeht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Neo-Schwimmen haben. Temperaturen, die sehr solide sind, auch nichts Hartes, wie es in St. George war, dass wir da irgendwie mit fast Minusgraden rechnen müssen, sondern es sieht so aus, als ob es insgesamt ein Klima sein wird oder äußere Bedingungen sein werden, die es eben auch zum Frühjahr bei 73 Rennen zu erwarten sind.
Ja, und der Kurs in Marbella ist natürlich auch sehr besonders, erinnert so ein bisschen irgendwie an die 73 WM in Nizza von vor 6 Jahren. Viele, jetzt nicht so viele wie damals, aber schon viele Höhenmeter auf der Radstrecke, ich glaube 1.500 fast.
Ja, sogar ein bisschen mehr. Also es werden, oder Ironman gibt den 90 Kilometer Single Loop, also es ist ja wirklich eigentlich nur eine Strecke, die rausgefahren wird übers Gebirge und dann die gleiche Strecke oder annähernd die gleiche Strecke wieder zurück. Gibt Ironman mit 1.785 Höhenmeter an, also das wäre im Verhältnis auf jeden Fall mehr als jetzt vor einem Monat bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Dennoch muss man sagen, scheint es so, die Norweger haben eher, also Gustav Iden und Christian Blumenfeld haben eher den Vergleich gezogen, dass die Strecke weniger an Nizza erinnert, sondern vielmehr an St. George. Mhm. Also sie waren überrascht, dass der lange Anstieg dann doch nicht ganz so steil ist, wie er auf der Karte wirkt. also er ist moderat zu fahren. Und wenn man diesen Anstieg geschafft hat, der ist ungefähr ja so grob 30 Kilometer oder so, geht es erstmal bergauf und dann geht es ziemlich wellig durchs Land oder bei 15 Kilometern ist der erste steile Anstieg vorbei, 15, 16 Kilometer irgendwie. Und dann kommt ein kleines flaches Ding, beziehungsweise richtig flach ist es nie, sondern sehr wellig, bevor dann eine Abfahrt kommt. Und die beiden Norweger haben halt so den Vergleich zu St. George gezogen, weil sie meinten, es sind breite Straßen, alle easy zu fahren, wenig technisch anspruchsvoll. Und der Anstieg, den muss man halt einmal drücken. Und es kommt irgendwie weniger darauf an, dass man da irgendwie in den VO2-Max-Bereich reingeht und dann einmal kurz eskaliert, sondern es kommt wohl darauf an, lange an der Papierkante zur Schwelle zu fahren und die Attacken zu setzen und dieses doch sehr wellige Profil gut nach Hause zu reiten, meinten sie. Das ist so das Ding, worauf es ankommen wird. Und deshalb ziehen sie da eher den Vergleich in Richtung St. George als Nizza, weil sie meinten, Nizza sei fahrtechnisch schon wesentlich anspruchsvoller.
Ja, und soll ich dir sagen, wer in Nizza Weltmeisterin, Nizza in St. George Weltmeisterin geworden ist? Richtig, Taylor Nipp. Da sind wir wieder. Ja, ich glaube, die Radstrecke, wir kennen sie ja als starke Radfahrerin bei der T100, was sie da in den vergangenen Jahren auch gezeigt hat, generell auf der Mitteldistanz. Es war ja schon beeindruckend und hat ja da die Rennen eigentlich auch teilweise nach einer halben Stunde schon entschieden. Das ist jetzt wieder, ja, eine Radstrecke wie in St. George, du hast es gesagt, das Profil kommt ihr einfach entgegen als Athletin. Die Frage ist eigentlich nicht, ob sie attackieren wird, sondern wann, würde ich sagen.
Also ich fand, das war ja eigentlich dieses Beeindruckende auf Hawaii. Wenn man sich angeguckt hat, die kommt aus der Wechselzone und fährt die ganze Zeit so in einem Abstand von 1:30 oder so zu Lucy Charles. Mhm. Beide bewegen sich schnell, so dass die Verfolgerinnen auch nicht aufschließen können. Und innerhalb von, was waren das, 10 Kilometern, noch nicht mal, hat sie diese Lücke von 1,5 Minuten geschlossen. Also da kann man einfach sehen, was für extreme Radwerte Taylor Nipp in der Lage ist zu treten und das Rennen danach auch noch weiterzuführen. Also vielleicht hat sie da ein paar Kohlenhydrate verschossen, aber es war ja immer noch mehr als 3 Stunden, 4 Stunden vor dem, wo sie dann am Ende
ich glaube, so viel hatte das nicht damit zu tun.
Genau, von daher, ich glaube auch, also gefühlt würde ich sagen, ist es bei Taylor Nipp eher so, nicht ob sie eine Attacke setzt, sondern wann sie die Attacke setzt. Und ich glaube auch, dass da nicht die Frage ist, wer da irgendwie mitgehen kann, sondern eher, wie die Lücke nach vorne klein gehalten werden kann.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass da überhaupt jemand mitgehen kann. Und dann geht es halt darum, einfach sie nicht so weit ziehen zu lassen und dann muss man mal wieder ein bisschen rechnen und prognostizieren, wie viele Minuten kann man ihr geben. Weiß ich nicht. Ich glaube, nicht so viele. 3 vielleicht maximal.
Boah, das ist, also wenn ja, die Mitteldistanz ist halt schon auch nochmal was anderes als der Marathon. Die Gegebenheiten sind ganz andere. Wir kennen sie auch als starke Läuferin. Ich finde, es wird auch immer ziemlich unterschätzt, was für ein Tempo Taylor Knipp eigentlich laufen kann. Die kommt auch von der Kurzdistanz, hat bei den Olympischen Spielen einfach gezeigt, dass sie da auch richtige, gute Laufqualitäten über den Zehner hat. Von daher, boah, also ist 3 Minuten ist, glaube ich, schon echt viel. Wobei eine ja, Katharina Matthews vielleicht so in der Form von Hawaii, wo sie ja wirklich einen phänomenalen Marathon gelaufen ist und den auch von Anfang an schnell gelaufen ist, könnte ich mir vorstellen, dass es klappt. Wobei ich nicht glaube, dass Katharina Matthews auf dem Rad da so dicht dranbleiben kann, weil ja, also es ist.
Ja, man muss einfach sagen, sie ist auf der Langdistanz einfach die bessere Athletin. Das muss man einfach so sagen. In Marbella dürfte sie trotzdem, ja, du hast es gesagt, mit dem Marathon, mit den Vorleistungen einfach zu den schnellsten Läuferinnen zählen. Und ich, dieses Szenario, das Radfahren wird hart und dann das Laufen noch härter, ich könnte ihr vielleicht auch in die Karten spielen.
Ja, also das finde ich immer wieder beeindruckend bei Katharina Matthews. Also ich finde, das ist eine Athletin, die unglaubliche mentale Qualitäten hat, und das finde ich wirkt oder kommt nicht erst jetzt irgendwie rüber, sondern aus meiner Sicht war das schon wirklich beim Sub-7, Sub-8-Project, wo sie Nicola Spierig damals dann auf dem Marathon, nachdem sie überholt wurde, du gedacht hast, okay, das Rennen ist vorbei, und Nicola Spierig läuft das Ding nach Hause, dass sie sich da so aus dem Loch rausgeholt hat und das Ding dann wirklich noch wieder nach Hause gelaufen hat, zeigt einfach, was sie für eine Kämpferin ist. Deshalb ist Katharina Matthews auf jeden Fall eine Athletin, die man überhaupt nicht unterschätzen darf, die zu jeder Zeit des Rennens zurückschlagen kann und für Taylor Knipp würde ich sagen, die muss auf jeden Fall die gesamte Zeit darauf konzentriert sein, den Abstand möglichst zu vergrößern oder mindestens beizubehalten, sodass du Katharina Matthews dann nicht einmal die Lunte gibst, an der sie riecht, damit da der Rückschlag kommen kann.
Und wenn wir schon beim Radfahren sind, glaubst du, es gibt so eine Art Gruppendynamik, kann das überhaupt bei so einer Strecke funktionieren? Weil wenn man überlegt, mit welchen Athletinnen so eine Cat Matthews überhaupt mitfahren könnte, oder welche da irgendwie im direkten Umfeld sind, die auch simultan mit ihr irgendwie aus dem Wasser kommen, dann fällt mir eigentlich einfach nur Solveig Løfstedt ein. Mit der sie wahrscheinlich irgendwie schauen muss, dass die beiden gut zusammenarbeiten werden, weil Lucy Charles-Barkley ist nach dem Schwimmen schon mal 5 Minuten voraus wahrscheinlich. Jetzt nicht so krass, aber 3-4 Minuten vielleicht doch.
Ja, mich erinnert dieser Radkurs auch so ein bisschen an Aix-en-Provence, also so, dass es ein bisschen flacher reingeht, dann wird es doch welliger. Aix-en-Provence hat dann natürlich nicht ganz so diesen harten Anstieg am Anfang, aber wird dann schon wellig. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es wichtig sein wird, dass da eine Gruppe von Radfahrerinnen oder Schwimmerinnen und Radfahrerinnen zusammen ist, die einfach gemeinsam Tempo machen können. Und dass dann auch das Terrain nicht unbedingt so ist, dass sich eine Athletin da komplett aus dieser Gruppe absetzen kann. Und so wie du es sagst, also ich glaube, Solveig Løfstedt ist eine, die mit dabei ist. Ich könnte mir auch vorstellen, oder was heißt, ich könnte mir vorstellen, aber Georgia Taylor Brown ist auf jeden Fall eine Athletin, die in dieser Gruppe mit dabei ist, zumindest zum Start vom Radfahren. Inwiefern es dann beim Radfahren eben aussieht, ist dann eben so eine Sache. Ich meine, sie hat jetzt bei der T100 schon ein paar Mal gezeigt, dass sie auf dem TT sitzen kann, dennoch da immer so eine gewisse Lücke nach vorne war. Eine Athletin, die da, glaube ich, schon nochmal mehr mit reinspielt, weil auch da einfach die fahrerischen Qualitäten noch mal ein bisschen besser sind, sind die ihrer Landsmännin von Jessica Learmonth, glaube ich auch. Die hat einfach schon dieses Jahr echt gezeigt, dass so diese Schwimm-Rad-Kombination eine Sache ist, die ihr mega liegt.
Ja, das ist auch, glaube ich, eine, die auch Lucy vorne an der Spitze einfach ein bisschen ziehen kann auch.
Ja, ich meine, sie hat ja auch während der T100-Saison jetzt gezeigt, dass sie da auch nicht zurückschreckt, da einfach mal neben Taylor Knipp herzufahren, also mitzugehen. Und von daher ist es, glaube ich, schon so eine Sache, die man da ziemlich im Auge behalten muss. Jessica Learmonth ist auf jeden Fall eine, die da mit dabei ist und da das Rennen schon irgendwie anders gestalten kann, was ihr aktuell, finde ich, noch so ein bisschen fehlt, sind vielleicht so diese läuferischen Qualitäten, die die anderen Athletinnen mitbringen. Also Lucy Charles war jetzt auch bei der T100 immer schneller als sie. Nichtsdestotrotz ist sie halt schon im vorderen Feld dabei, aber es ist halt irgendwie so, 2-3 Minuten fehlen ihr da teilweise auf die Spitze beim Laufen, was sie sich einfach beim Schwimmen und Radfahren nicht leistet und da den Abstand bis nach vorne eben halten kann.
Ja, aber ich glaube, wir werden keine Lucy Charles Barkley sehen, die vorne alleine aus dem Wasser kommen wird. Also Jess Learmonth ist da auf jeden Fall dabei. Wir haben Tanja Neubert noch am Start, die von der Kurzdistanz kommt. Auch im vergangenen Jahr ja beim 70-3 in Bahrain schon richtig gute Leistung gezeigt und da ja auch nur von Georgia Taylor-Brown geschlagen wurde. Dann die angesprochene Georgia Taylor-Brown ist da vorne mit dabei, die gut schwimmt. Wenn Taylor ein gutes Schwimmen erwischt, kommt sie auch da vorne irgendwie mit raus. Also ich glaube, es gibt schon so eine größere Schwimmgruppe, die dann aber auch alle wirklich sehr gut Radfahren können.
Genau, und da wird es, glaube ich, dann echt entscheidend sein, wer wechselt wie schnell, kriegen alle ihre großen Eiswürfel aus dem Helm raus. Nee, aber ich glaube, es ist schon echt entscheidend, dass du schnell durch die Wechselzone kommst. Du darfst ja auf jeden Fall nicht irgendwie einen kleinen Wechselfehler erlauben, weil diese 4 Kilometer, 5 Kilometer bis zum Anstieg wären einfach hart gefahren. Mhm. Und wenn du da ein bisschen zurück bist, dann musst du einfach innerhalb der ersten 15-20 Kilometer wirklich versuchen, sauber durch die Gruppe zu kommen, bis du in dem Bereich bist, wo du dann sein willst. Und das kostet einfach echt extrem Körner und wahrscheinlich auch so, dass du da ein bisschen über dein Limit hinausgehen musst. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, wie du auch sagst, dass es einfach eine größere Gruppe ist, die da nach dem Schwimmen rauskommt und dann wird es echt entscheidend sein, wer kann da irgendwie an dem Tag technisch oder taktisch so klug fahren, um Körner zu sparen oder eben sogar die Lücke zu reißen. Aber wie gesagt, das sind all die Athletinnen, die da irgendwie mit reinspielen. Eine Athletin, die da wahrscheinlich so ein bisschen Probleme bekommen wird aufgrund des schnellen Schwimmens, die aber den Fokus komplett auf die WM eigentlich gelegt hat oder auf jeden Fall auch mit drauf gelegt hat, ist Paula Findlay.
Ja, die eigentlich auch nur ist auch gut, für ihr sehr starkes Radfahren bekannt ist und der dieser bergige Kurs auch ja in die Karten spielt in gewisser Weise. Ich habe aber bei ihr das Gefühl immer, dass es in den anderen beiden Disziplinen immer nicht ganz reicht, wenn es wirklich hart auf hart kommt.
Ja, so ein bisschen hat man den Eindruck. Also beim Schwimmen hat sie auf jeden Fall nicht oder kann sie da vorne nicht mitschwimmen. Ja. Also wenn man sich die T100 anguckt, ich meine beim letzten Rennen der T100 in Fréjus, also French Riviera, wurde sie Zweite, was ein extrem gutes Ergebnis ist. Aber man muss auch einfach sagen, dass das Feld bei der French Riviera nicht ganz so gespickt war mit den Top-Athletinnen, wie es sein kann. Also Taylor Nippon gefehlt, Lucy Charles Barkley hat gefehlt.
Julie Deron hat gefehlt,
Kate Woofer hat gefehlt. Also da sind einfach schon 4, 5 Athletinnen, die eben mit vorne dabei wären. Nichtsdestotrotz muss man in so einem Feld, es war immerhin noch eine Strength of Field von 93 Punkten, also schon auch echt gut gespickt, muss man eben erstmal die Leistung bringen. Aber sie schwimmt einfach, ja, würde ich sagen, 2-3 Minuten langsamer als die Top-Athletinnen und das wird auch einfach schwer dann für eine Paula Findlay, obwohl sie so die Stärke beim Radfahren hat, die Lücke nach vorne zu schließen. Ja.
Also ich glaube, ihr ist es möglich, auf der Radstrecke dann an die Gruppe wieder ranzukommen, aber dann fällt sie halt beim Laufen wieder hinten raus. Das ist ihr großes Problem irgendwie.
Ja. Also nichtsdestotrotz hat sie dieses Jahr schon 4 Siege. Ironman 73 Oceanside, 73 St. George, 73 Bose und Augusta. Also da hat sie auf jeden Fall schon ganz gut was geholt oder Podiumsplätze geholt. Aber ich bin der gleichen Meinung, dass es für sie schwer wird, da das bis ins Ziel zu bringen. Top-10-Platzierung, keine Frage, wahrscheinlich auch in Richtung der Top-5, wenn alles gut läuft. Aber dann wird es auch schon schwer, weil die anderen einfach läuferische Qualitäten haben, die sie wahrscheinlich nicht mitbringt. Obwohl, wenn jetzt die Norweger diesen Vergleich zum Ironman St. George ziehen, auf jeden Fall auf der Radstrecke, dann muss man sagen, dass Paula Findlay eben auch Zweite beim Ironman 73 St. George bei der Weltmeisterschaft 2022 wurde. Aber ja, wird schon schwer für sie.
In St. George gewonnen hat auch Lucy Charles Barkley, wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt, aber noch gar nicht so direkt über sie gesprochen. Wie schätzt du sie jetzt ein so kurz nach Hawaii, wo man ja eigentlich schon viel von ihr erwartet hatte, wo auch viel darauf hingedeutet hat, erstmals, dass es vielleicht zum zweiten Erfolg kommt. Wir wurden dann hinter eines Besseren belehrt, aber gerade irgendwie ihre Entwicklung im Laufen, das war ja schon beeindruckend anzusehen, auch in diesem Jahr. Und auch, dass es auf dieser, wir haben bei Cat Matthews gesagt, das ist eher eine Langdistanzathletin, aber dass Lucy Charles-Barkley das halt auch auf der Mitteldistanz hinbekommt, diese Stärke abzurufen. Wie schätzt du sie jetzt so ein, wenn du auf Samstag blickst?
Also wenn Lucy Charles mit dem freien Kopf da ist, und ich glaube, das hat sie jetzt in den letzten Wochen geschafft. Ich kann mir schon vorstellen, dass so diese Niederlage erstmal, die sie auf Hawaii erlitten hat, richtig tief in den Knochen saß, aber gerade in ihrem Umfeld sie so aufgefangen und aufgebaut wurde, dass da einfach alles wieder in Richtung des Profis ausgerichtet wurde. Das heißt, dass sie eben voll Heißhunger an dieser Startlinie sein wird und allen zeigen will, okay, Mann, Ironman Hawaii habe ich zwar ein DNF, aber bis zu dem Zeitpunkt war ich die Führende und ich habe dieses Tempo angegeben und ich werde euch auf der Mitteldistanz zeigen, dass ich diejenige bin, die es zu schlagen gilt. Also wenn man sich auch einfach ihre Historie aus diesem Jahr anguckt, dritte bei der T100 Singapur, ein beeindruckender Sieg beim Ironman Lanzarote, Ironman 73 Eagleman gewonnen, Vancouver, T100, vierte und dann T100 London, T100 Spain, beide gewonnen. Also es zeigt einfach, dass sie auf einem enorm guten Weg ist. Sie hat so viele Rennen bestritten wie noch nie in ihrer Profikarriere. Auch einfach mit 4 Siegen, einem dritten Platz und die Siege ja nicht bei irgendwelchen Rennen, sondern echt bei...
Gegen die Besten.
Gegen die Besten, auf jeden Fall bei den letzten beiden Siegen. Und wie du sagst, gerade mit der läuferischen Qualität, die sie da mitbringt, ist sie eine Athletin, die man da auf jeden Fall voll vorne mit dabei haben muss. Und ich glaube, für sie ist es jetzt auch einfach nochmal so ein Schritt in die Richtung, okay, ich gucke, wie gut ich auf der Mitteldistanz bin, dass ich den Schwung dann für die letzten beiden Rennen der T100 mitnehmen kann und da auch nochmal um den zweiten Weltmeisterinnen-Titel kämpfe.
Ja, und ich glaube auch, sie nimmt einfach diesen Aufschwung mit von der T100, weil ich glaube, wenn man weiß, dass man bei der T100 gewinnen kann, dann kann man auch die 73-WM gewinnen. Also wenn du da die London T100 mit dem schnellsten Laufsplit gewinnst, dann weißt du auch, okay, wenn ich einen guten Tag habe, dann wird das was.
Ja, auf jeden Fall. Also deshalb finde ich, ist sie kein bisschen zu unterschätzen und bringt ja wahrscheinlich fast ein Profil mit, wie es nur ja vielleicht Taylor Nipp noch hat. Dass wirklich über alle drei Disziplinen keine Schwäche zu sehen ist. Ich meine, selbst eine Cat Matthews muss man ja sagen, dass sie im Verhältnis zu den beiden Athletinnen einfach im Schwimmen so ein Stück zurück ist, obwohl sie auch eine mega ausgeglichene und gute Athletin ist. Vielleicht ist es so, dass so dieser Punkt der Laufstärke noch mal ein bisschen mehr dann bei Katrina Matthews liegt, aber ja, also das wird schon extrem spannend.
Tanja Neubert haben wir auch einmal kurz gesprochen, die ja auch im vergangenen Jahr in Bahrain, ich habe es schon erwähnt, ihre Mitteldistanzpremiere gegeben hat, da Zweite wurde. Diese Saison auch wieder richtig stark auch auf der Kurzdistanz unterwegs gewesen. Dritter Platz beim WTCS-Rennen in Weihai, Top-10-Platzierung in Abu Dhabi und Frankreich und beim WM-Finale auch jetzt in Australien in Wollongong. Ich glaube, sie ist auch bei den deutschen Halbmarathon-Meisterschaften gestartet und ist da Dritte geworden in 1:11.
Eine Zeit, von der viele träumen.
Eine Zeit, von der viele träumen. Bei der WTCS auch schon zweimal unter 34 Minuten gelaufen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Also absolutes Dark Horse.
Absolutes Dark Horse. Aber vielleicht so das Darkest Horse, wenn man es so betrachten kann. Eben einfach beim Fahrradfahren. Also Schwimmen wird sie ihre Qualitäten einfach mitbringen. Das zeigt auch einfach die Gesamtplatzierung der WTCS-Rennen, wenn du da nicht richtig gut mitschwimmen kannst, dann wirst du da auch nicht weit vorne mit dabei sein. Laufen kann sie auch und da wird einfach so das Entscheidende sein, worüber wir schon gesprochen haben, inwiefern kann sie ihre Radqualitäten da ausspielen. Ich finde, der Kurs ist auch immer noch so, dass vielleicht einige Athletinnen oder Athleten da auf dem Rennrad greifen werden, um da einfach vielleicht ein bisschen mehr Komfort zu haben. Wer weiß, auf jeden Fall wird es so sein, dass vielleicht dieser Kurs den Radfahrerinnen und Radfahrern noch ein bisschen mehr in die Hände spielt, die vielleicht nicht ganz so diese enorme Aero-Position halten können, weil es der Kurs einfach mit so vielen Höhenmetern so ein bisschen mehr hergibt, dass da verzeiht wird. Aber also ist auf jeden Fall so der Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Den ich so denke, aber ja.
Übers Laufen müssen wir gar nicht erst sprechen.
genau, ja, wobei da ist ganz interessant. Also es sind ja zwei flache Runden mit jeweils einem Kilometer so, ja, festem Schotter. Mhm. Das heißt, glaube ich schon für die schnellen Athletinnen und Athleten ist es einfach so der Punkt, dass es sich da einfach so ein bisschen anders anfühlt. Also in Bereichen, in denen die unterwegs sind, das ist ja so ein 3,20er Schnitt pro Kilometer, fühlt sich einfach schon anders an vom Abdruck, als wenn du die ganze Zeit auf frischem Asphalt unterwegs bist.
Das ist das, was Patrick Lange immer sagt über Rot, das ist einfach anders am Kanal zu laufen. Man kann irgendwie nicht so nach vorne.
Ja. Und das könnte vielleicht so ein bisschen den Ausschlag geben, ansonsten flaches Profil und Hackengas. Also ja, kann man ja nicht anders sagen. Also es hört sich wahrscheinlich wieder dumm an, es wird dann alles am Ende im Laufen entschieden, aber die beiden Disziplinen vorher werden auf jeden Fall da ziemlich durcheinander wirbeln und gerade finde ich so ein Radkurs, wie ihn eben Marbella bietet, ist extrem interessant für so ein Rennen, weil eben da ordentlich was gefordert wird.
Dann reden wir noch eben über die weiteren Deutschen und zwar haben wir noch Caroline Pohle am Start, sowie Laura Jansen und Bianca Bogen. Caroline Pohle, immer noch so ein durchwachsenes Jahr bisher für sie, auch wenn sie jetzt zuletzt wieder eigentlich ganz gut in Form gekommen ist, bis sie dann wieder in Spanien vorzeitig aussteigen musste bei den Team 100.
Ja, also es ist echt ein mega durchwachsenes Jahr für sie. Auch ein bisschen schade, gerade weil sie als Vertragsathletin bei der T100 dabei war, aber dann eben die ersten Rennen alle absagen musste.
Dann, also in Wollongong, ich habe Spanien gesagt.
Genau, sorry, Spanien. Ja, in Spanien wurde sie Fünfte, in Wollongong musste sie dann absagen, krankheitsbedingt. Echt ärgerlich, aber sie hat auch einfach gezeigt, dass sie irgendwie, ja, glaube ich, in der Saison mit Comebacks umgehen kann. Ja. Ich meine, in Kraichgau wurde sie Zweite, in Schweden beim 70-3, ja, Erste oder Zweite, am Ende wurde sie auf den Zweiten gesetzt, am grünen Tisch, aber da hat sie auch einfach gezeigt, dass da die Qualitäten eben vorhanden sind und sie auch nach Rückschlägen wieder gewinnen kann und dann eigentlich mit einem ganz guten Aufbau mit French Riviera und Spanien da gezeigt hat, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Caro Pohle bringt halt auch einfach die Leistungsfähigkeit beim Schwimmen mit. Also sie wird vorne mitschwimmen, fährt auch ziemlich gut Rad. Das sind einfach so die Qualitäten, die sie da mitbringt. Ich meine, letztes Jahr hat sie auch bei der Ironman 73 EM in Tallinn hat sie beeindruckend gewonnen und Katerina Matthews geschlagen. Von daher, warum soll Tallinn so ein Einzelfall sein? Aber ich glaube, so von den Athletinnen, von den deutschen Athletinnen, die du gerade noch aufgezählt hast, ist sie so diejenige, die wahrscheinlich die aussichtsreichste ist, um ganz nach vorne zu kommen. Bei Laura Jansen wird es wahrscheinlich schon so sein, dass einfach auf der Mitteldistanz auch so ein bisschen die Schwimmstärke fehlt. Kommt ja auch häufig dann übers Laufen. Und bei Bianca Bogen muss man einfach sagen, ist beeindruckend, dass sie eh schon wieder für die für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Also da Hut ab und wird, denke ich, schon irgendwie beim Schwimmen vorne mit dabei sein oder da auf jeden Fall nicht weit hinten im Feld rauskommen. Und dann muss man schauen, wie sie sich da irgendwie einsortieren kann.
Ja. Bei Laura Jansen geht es ja auch erstmal vorwiegend um die Punkte für die Pro Series. Da ist sie ja gerade auf dem 5. Rang und da geht es einfach um die maximale Punktzahl jetzt noch irgendwie mitzunehmen, die man noch sich erhaschen kann, um da möglichst weit noch nach vorne zu kommen oder möglichst weit oben platziert zu sein.
Richtig, also sie hat ja aktuell schon alle möglichen Rennen eingebracht, drei Langdistanzen, zwei Mitteldistanzen, aber mit einer besseren Punktzahl kann sie dann natürlich auch nochmal ihren Platz festigen und dann nach vorne kommen. Ist auf jeden Fall beeindruckend zu sehen. Letzte Saison wurde sie 40. im Gesamtklassement, jetzt kämpft sie da um die Top 5, also ist echt ein richtig starker Schritt. Und ansonsten wird es eh recht spannend. Katerina Matthews steht aktuell an der Spitze, gefolgt von Solveig Løseth und Lisa Petterer. Lisa Petterer ist eben nicht am Start. Und da kann es dann halt schon so sein, dass da eventuell die ein oder andere Platzierung vielleicht noch dafür sorgt, dass da eventuell ein bisschen durchgewürfelt wird. Wobei schon die Punkte, der Punkteabstand von Katerina Matthews zu Solveig Løseth ist halt auch schon echt relativ groß mit 800
Punkte.
Ja, ein bisschen mehr als 800 Punkten. Und wenn man bedenkt, ein Punkt ist eine Sekunde. Beide Athletinnen haben auch die volle Anzahl an Rennen reingebracht. Das heißt, Es wird schon sehr schwer für Solveig, da Katerina Matthews von Platz 1 zu verdrängen.
Ja, das stimmt. Lisa Perterer auf Platz 3, du hast gesagt, Jackie Herring auf 4, beide nicht am Start. Laura Jansen ist hinter Jackie Herring, aber das sind auch 1400 Punkte. Also auch da, ich wage es zu bezweifeln, dass Laura sich nochmal um 1400 Punkte verbessert. Aber alles ist möglich.
Ja, wobei, ja, es ist halt echt so, dass es, also die 73-WM gibt zwar mehr Punkte als ein normales 73-Rennen, dennoch wird es einfach extrem schwer, da dann so weit Punkte rauszuholen, dass dann so ein Abstand noch zu korrigieren ist. Demnach wahrscheinlich Katerina Matthews vor Solveig Løsvedt am Ende.
Genau, und bevor wir jetzt zu den Männern kommen, würde ich sagen, machen wir noch einmal kurz Werbung.
Es ist Zeit, das Schwimmtraining zu überdenken. Form hat gerade seine neue Schwimmbrille Smart Swim 2 Pro auf den Markt gebracht, die mit extrem robusten Corning Gorilla Glasgläsern und dem charakteristischen Augmented Reality Display ausgestattet ist. Die Schwimmbrillen von Form bieten dir Echtzeit-Coaching und geführte Trainingseinheiten direkt in die Schwimmbrille. Also ähnlich wie beim Smart Trainer oder beim Laufen hast du jetzt alle Daten bei dir. Im Schwimmbad oder im offenen Wasser kannst du alle wichtigen Messwerte demnach wie Tempo, Distanz, Schwimmdaten, Herzfrequenz und vieles während des Schwimmens ablesen. Die Brille ist auch von World Triathlon genehmigt, also das heißt, du kannst sogar die Schwimmbrille bei Wettkämpfen nutzen und dort zum Beispiel den Swim Straight Kompass benutzen. Das bedeutet, dass du über den Kompass zum Beispiel die Bojen direkt anpeilen kannst und somit eventuell eine bessere Orientierung im Wettkampf hast. Also verbessere auch du dein Schwimmtraining mit einer Form und die Form-Schwimmbrille ist unter formswim.com erhältlich. Da sind wir wieder. Schwimmen. Gutes Stichwort. Auch gerade bei den Männern.
Wie läuft das Schwimmen?
ich muss sagen, ich habe die Form wirklich schon getestet. Mhm. Und an was ich mich erstmal gewöhnen musste, war die Optik. Dadurch, dass die Gläser so ein bisschen weiter nach vorne stehen, ist es auf jeden Fall so, dass die Orientierung im Pool mir ein bisschen schwerer fällt als mit meiner eigentlichen Brille, keine Frage. So wenn du eine Rollwende machst oder so, musst du erstmal gut den Abstand zum Beckenrand.
Ich hatte das auch, ich habe so eine Schwedenbrille von Arena und die ist auch irgendwie so gecurved und dann ist das auch ein bisschen verzerrt, das Bild, als wenn man einfach so normal gucken würde. Und dann bin ich auch... Ich glaube, einmal bin ich fast gegen die Wand geschwommen, weil ich nicht wusste, wo die Wand ist. Aber es ist auch immer, man muss immer ein bisschen näher ran schwimmen, als man denkt.
Ja, also das ist wirklich der größte Unterschied so in der Optik. Was ich aber ganz geil finde, muss ich sagen, ist, dass man, du musst deine Uhr wirklich gar nicht mitnehmen. Hast alles auf der Brille rein, theoretisch. Und was ich irgendwie so am coolsten fand, ist diese Funktion von dem Head Coach oder Head Skill Coach. Das heißt, der zeigt dir wirklich an, wie du deinen Kopf hältst und selbst wenn du diesen nicht anhast, kannst du halt im Nachhinein gucken, wie gut deine Kopfhaltung war, die einen Einfluss auf deine Körperhaltung beim Schwimmen haben soll. Finde ich ganz interessant, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen länger mit rumspielen und schauen, wie sich's verhält, aber gerade wenn kein Trainer am Rand steht, finde ich es eigentlich eine ganz interessante Sache und auf den ersten Blick outest du dich dann im Schwimmbad auch nicht als Triathlet, weil du nicht ständig deine Uhr stoppen musst, sondern eben alles auf der Brille hast, das ist vielleicht so ein kleiner Vorteil. Wer dann genauer hinguckt, sieht, dass du den Display in der Brille hast, aber ja, ansonsten Schwimmtraining bei mir, schwer.
Jetzt bist du eher am Tapern, jetzt ist auch egal.
Ja, genau. Wobei das Tapern auf Hawaii immer bedeutet, dass ich da die meisten Schwimmumfänge des Jahres mache. Aber so früh reise ich jetzt nicht nach Marbella an. Ich hoffe, ich werde ja auch am Start sein, dass ich da unter die 30 Minuten komme. Das ist so mein persönliches Ziel fürs Schwimmen. Aber die 30 Minuten sind natürlich weit von dem entfernt, was die Profi-Männer da so hinlegen.
Genau, bei denen sind wir jetzt nämlich und es gibt drei große Norweger, so groß sind die gar nicht, es gibt drei kleine Norweger, die ganz große Triathleten sind und von denen gemutmaßt wird, dass einer am Ende ganz oben stehen wird.
Und zwei darunter.
Sehen wir das gleiche Podium wie in Nizza oder sehen wir das gleiche Podium in anderer Reihenfolge?
Boah, also ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass dieses gleiche Podium in einer anderen Reihenfolge vorhanden ist, ist schon extrem hoch. Ich glaube, es gab's. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, dass man sagen kann, okay, alle drei, die bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf dem Podium standen, sind auch die Top-Favoriten für die ersten drei Plätze der Mitteldistanz-Weltmeisterschaft. Könnte ich jetzt nicht so direkt sagen. Nee. Also, und das finde ich ist dieses Mal echt gegeben. Mit einem der geilsten Post fand ich, als Gustav Iden wieder ins Training eingestiegen ist und gesagt hat, okay, er trainiert jetzt gerade Intervalle, hat die mit Christian Blumfeld gesehen, aber Christian Blumfeld war lange nicht zu sehen für ihn während der Einheit. Und wer Christian Blumfeld weiß, der weiß ganz genau, dass er nicht gerne verliert. Von daher ist er sehr froh, dass er in Nizza vor ihm war. Also darf man gespannt sein. Genau. Aber ja, Christian Blumfeld ist, glaube ich, so derjenige, der am heißesten ist, weil er wirklich nicht gerne verliert. Und Gustav Iden und Kaspar Stornes sind, glaube ich, so die beiden, die da am befreitesten auffahren können. Kaspar Stornes eh einer, der, glaube ich, da mega befreit auffahren kann, weil er so sich selber überrascht hat oder viele überrascht hat, dass er da dieses Jahr gewonnen hat. Und Gustav Iden, finde ich persönlich mit dem Vize-Weltmeistertitel aus Nizza, ist es einfach so, dass er sein Comeback dieses Jahr schon wirklich großartig gefeiert hat, wo man dann nicht sagen muss, okay, er muss jetzt hier bei der 73 WM auch nochmal aufs Podium, damit es funktioniert. Aber dennoch, glaube ich, wissen alle drei, wie der aktuelle Leistungsstand ist. Ich meine, die haben in der Sierra Nevada zusammen trainiert, waren da auf der Höhe, haben einiges simuliert, haben die Strecke begutachtet und sind da, glaube ich, extrem heiß drauf.
Also wir halten fest, es ist eigentlich nur noch Christian Blumfeld, der was zeigen muss.
Ja, klar.
Ja, und du hast es gesagt, also verlieren kann der einfach nicht. Und ich glaube, jetzt nach dem Rennen in Nizza ist er einfach nochmal heißer. Und also ich muss jetzt schon sagen, ich sehe eigentlich keinen Weg an ihm vorbei.
Es gibt viele Parallelen zu St. George, finde ich, als er Weltmeister auf der Mitteldistanz wurde. Also das ist einfach so, der Kurs wird irgendwie verglichen von den beiden. Das heißt, Christian Blumfeld kann absolut seine Stärken ausspielen, ist vielleicht nicht der schnellste Schwimmer, aber beim Radfahren kann er richtig Druck machen und gerade so dieses wellige Profil, glaube ich, liegt ihm sehr. Und dann das schnelle hinten rauflaufen hat er dieses Jahr schon mehrfach bewiesen. Und gerade wenn man dann auch nochmal so die Parallele zum Ironman 73 Aix-en-Provence sieht, wo eine sehr große Gruppe vom Fahrradfahren gekommen ist und er dann einfach beim Laufen gezeigt hat, ja, was für Qualitäten er hat und wie er da die anderen Athleten niedergekämpft hat, muss man wirklich sagen, ist das so der Punkt, wo ich sage, okay, der hat wirklich so alles in seiner Hand und will das Ding gewinnen. Also in Aix-en-Provence ist er eine 1:07:12 gelaufen, da war Kaspar Stornes nur 5 Sekunden langsamer. Dennoch hat er da einfach gezeigt, was er für einen harten, also beim Lauf war er 5 Sekunden dahinter, insgesamt waren es 31 Sekunden, aber da hat er einfach gezeigt beim Laufen, was da wirklich für Geschwindigkeiten noch in seinem Körper drin sind, obwohl... Ja,
dieser Antritt da in der Altstadt, da war so eine leichte Berghochpassage, da ist er losgelaufen. Wie er die anderen da stehen gelassen hat, das war, ich glaube, Simon Viard war noch dabei und ja, Kaspar Stornes und wie er die einfach stehen gelassen hat, das war echt krass.
Also schon mega beeindruckend. Ich glaube, ihm spielt auch so ein bisschen in die Karten, dass er da beim Marathon eher die Krämpfe immer auf der zweiten Hälfte bekommt. Also wird er da, denke ich,
nicht. Kann man auch nicht schnell erste Hälfte laufen.
Genau. Wird er da auf jeden Fall nicht von Krämpfen geplagt sein. Es könnte aus meiner Sicht nur interessant werden, gerade bei Gustav Iden und Christian Blumenfeld, wie weit sie da eventuell hinter der Spitze aus dem Wasser kommen. Also ich glaube nicht, dass sich die Spitze irgendwie so sortiert, dass da nur einer vorne weggeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eben genauso wie in Nizza so ein Ding wird, dass halt echt eine große Gruppe zusammenschwimmt. Einen, den man da komplett auf dem Schirm haben muss, ist einfach der Südafrikaner Jamie Riddle. Ja. Hat ja auch schon beim Ironman in Nizza gezeigt, wie schnell er schwimmen kann und der wird da einfach ein paar Leute in seinem Wasserschatten haben, die da eben mitgehen können. Willi Hirsch auf jeden Fall so als deutscher Athlet, der da mit dabei ist. Und dann muss man halt gucken, wer da sich irgendwie mit einsortiert und wie viel Abstand da ist. Und dann sind es eben die benannten 15 bis 20 Kilometer, die eben beim Radfahren darüber entscheiden, ob man vorne den norwegischen Hype Train mitbekommt oder nicht, glaube ich.
Ja, also beim Schwimmen in Nizza war es ja auch so, dass Kaspar Stornes war in der ersten Gruppe, also es gab ja diese drei großen Gruppen, Kaspar Stornes in der ersten, Gustav Iden in der zweiten und Christian Blumfeld in der dritten. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt eine, wie du gesagt hast, eine größere Gruppe gibt und dann, in der auch Kaspar Sornes sein wird und dann vielleicht eine Gruppe etwas dahinter, wo Blumenfeld und Eden drin sein werden. Und ich glaube, wenn die dann auf dem Rad sich finden und wir haben es ja auch in Nizza schon gesehen, die können ja auch alle zusammenfahren und haben ja auch Bock zusammenzufahren, weil man einfach sich gut kennt und weiß, wie die anderen racen, dass die schon versuchen werden, sich irgendwie zu finden und dass Eden und Blumenfeld schnell nach vorne fahren werden, um an die Spitze irgendwie zu kommen und von da dann das Tempo zu machen, weil es geht einfach auch darum, diese, vielleicht auch einen Rico Wogen irgendwie ein bisschen einzubremsen, damit der nicht schon von Anfang an, der wird ja auch ganz vorne aus dem Wasser kommen, dass der nicht schon von Anfang an wegfährt mit Jamie Riddle zum Beispiel zusammen, wie es ja auch mit Jonas Schomburg und Jamie Riddle und Van Riel in Nizza war.
Schomburg ist ja auch am Start.
Schomburg ist auch am Start, der wird auch mit da vorne dabei sein und es geht auch irgendwie darum, Jelle Gehns vielleicht schon auf den ersten Radkilometern ein paar Minuten einzuschenken.
Das glaube ich auch. Also Jelle Gehns ist so der Athlet, den man, glaube ich, distanzieren muss, wie man es eben auch schon bei den T100-Rennen jetzt einfach gesehen hat. Der ist, glaube ich, in dem Feld der Athleten hier mit einer der schnellsten Läufer, dadurch, dass Hayden White nicht am Start ist oder sich auch nicht qualifiziert hat. Von dem her, ja, muss man schon echt gucken. Und wie du gesagt hast, Kaspar Stornes, Jonas Schomburg, Willi Hirsch, dann gibt es noch einen Simon Westermann. Es sind einfach so viele Rico Bogen, die schnell schwimmen können, die auch von der Kurzdistanz kommen, die da eben auf den 1,9 Kilometern des Rennens schon so eröffnen werden, dass da auf jeden Fall die Konkurrenz, die eventuell mit ums Podium kämpft.
Ja. Fabian Kraft müssen wir auch noch dazu nennen.
Fabian Kraft kommt auch von der Kurzdistanz, genau. Also es sind einfach Athleten, die eben schon mit der ersten Disziplin so viel Druck aufbauen können, dass es für die gerade beim Radfahren schwer wird, die Lücke zu schließen. Vielleicht kommt da dieses Kursprofil auch einfach den Athleten, die dann stark Radfahren und die Lücke schließen, auch entgegen, dadurch, dass dieser Anstieg relativ früh kommt, eben bis Kilometer 15, 20. Und wenn du es halt wirklich da schaffst, über den Anstieg dich in der Gruppe zu sortieren, hast du dann alle Karten für später. Ja.
Reden wir über den amtierenden Weltmeister Jelle Gehns kurz. Wahrscheinlich beim Schwimmen auch vorne Spitzengruppe, vielleicht Ende der Spitzengruppe. Dann haben wir gesagt, auf dem Rad, er ist nicht der stärkste Radfahrer. Man muss es so sagen. Und dass es wahrscheinlich ist, dass früh attackiert wird, einfach um ihn schnell zu distanzieren, damit er keine Gruppe hat und dann mit seinem wirklich starken Lauf, also ich glaube, man kann schon sagen, auch wenn Christian Blumenfeld echt gut in Form ist, dass Jelle Gehns vielleicht noch ein Tick besser läuft. Man braucht einfach ein paar Minuten auf ihn. Sicherheitslücke.
Definitiv. Also wenn der Abstand beim Laufen zu gering ist, dann hast du da einen Jelle Gehns im Nacken, der dich niederkämpfen wird. Ja. Also nur einmal zurückgeblickt zur Ironman 73 Weltmeisterschaft letztes Jahr in Neuseeland, da war es ja auch so, Jelle Gehns geht als Zweiter auf die Laufstrecke, oder nee, ist als Zweites auf die Laufstrecke gegangen oder als Drittes, auf jeden Fall so, dass Hayden Wild vorne weg war. Ja. Und es war ja auch so, dass er den Lauf wirklich durchgezogen hat. Eine 1:07:34 ist er am Ende gelaufen. Also auch echt 67 Minuten, mega schneller Halbmarathon. Und selbst der zweitplatzierte Hayden Wild war am Ende bei 69 Minuten. Das heißt, 1,5 Minuten lagen zwischen denen. Und das wird auch extrem schwer, auch für einen Christian Blumenfeld das Ding zu laufen, auch wenn er die Qualitäten zeigt. Deshalb bin ich schon der Meinung, dass es für Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes und alle anderen auf jeden Fall wichtig sein wird, da einfach die Lücke zu ziehen und die auch zu verwalten oder auszubauen. Ja. Weil wenn du dir auch die Rennen anguckst, wie Jelle Gehns sie dieses Jahr bestritten hat, dann sind die alle so, dass er da beim Laufen eben richtig gut angegriffen hat. Und wer einmal auf die Rennstatistik guckt oder auf die Ergebnisstatistik von Jelle Gehns, der sieht einfach, bis auf einen DNF in Singapur, hat er alle Rennen auf dem Podium beendet.
Ja. Fünf Starts oder fünf Finishes bei der T100, alles auf dem Podium, Vancouver gewonnen, dreimal Zweiter, einmal Dritter und den 73 G-Long noch am Anfang des Jahres gewonnen. Also viel besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Außer man heißt Hayden Wild.
Außer man heißt Hayden Wild, genau. Ja, eben. Deshalb ist der Belgier, glaube ich, so neben Christian Blumenfeld so derjenige, der da vielleicht der größte Favorit auf den 73-Titel ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch noch eine Menge Kurzdistanzler wieder dabei, von denen man auch wieder von Dark Horses einfach sprechen muss. Wir haben Miguel Hidalgo, wir haben Panayotis Bitados, Samuel Dickinson, der ja auch schon bei der T100 richtig gut abgeliefert hat. Panayotis Bitados ja auch so im vergangenen Jahr vor allem ja richtig gut überzeugt hat. In diesem Jahr ein bisschen verletzungsgeplagt, auch hatte eine kleine Verletzung am Fuß, hat deswegen viel von der Saison verpasst, ist jetzt hoffentlich wieder rechtzeitig fit geworden und der ist auch einfach ein richtig starker Läufer, der läuft auch easy unter einer Stunde 10. Bei ihm, ich glaube, ist so das gleiche Athletenprofil wie Jelle Gehns, also auf dem Rad, es könnte ein bisschen besser sein auf dem Rad, aber den, also die muss man einfach distanzieren. Das sind die, die am Ende noch gefährlich werden können, genau wie Samuel Dickinson, der ja auch wahrscheinlich vorne mit aus dem Wasser kommen wird. Und dann, ja, ich glaube, solange es geht, versuchen wird, mit den großen Namen Rad zu fahren.
Sam Dickinson wird nicht am Start sein, der hat abgesagt. Genau, ganz neues Update. Ja, stimme ich dir absolut zu. Wenn wir jetzt einmal den Blick so ein bisschen schweifen lassen, wie siehst du so die Überbiker mit Christian Hogenhauck und Magnus Ditlev? Auch zwei Namen, die auf der Langdistanz ja Rang und Namen haben. Für Magnus Ditlev dieses Jahr auch eher eine sehr durchwachsene Saison, muss man sagen. Ja. Ironman Südafrika hat er gewonnen. Danach, ja, eher, wie sagt man, hast du Scheiße am Schuh so ein bisschen. Meinst du, er kann sich mit der Ironman 73 WM jetzt so ein bisschen rehabilitieren und die Saison noch retten?
Nein. ich finde es ein bisschen wie bei, also er ist einfach für mich noch mehr Langdistanzathlet als die anderen Athleten. Also ich sehe für ihn auf der Mitteldistanz echt, ja, ich sehe ihn da nicht, muss ich einfach sagen. Auch wenn er ein absolut starker Athlet ist, aber diese, ich finde immer, das ist auch vielleicht auch seiner Größe geschuldet, aber ihm fehlt sichtlich Spritzigkeit, irgendwie habe ich immer so das Gefühl. Und ich glaube, er ist einfach auf der Mitteldistanz, wenn du so Leute hast wie Jelle Gehns, wie Panayotis Bitados, Rico Bogen, Jonas Schomburg, ich glaube, da ist er auf der längeren Strecke besser aufgehoben, muss ich sagen. Und bei Christian Hoenhaug, den sehe ich vielleicht noch ein bisschen mehr so auf der Mitteldistanz auch als Ditlev. Bei ihm bin ich ja, also wird auch vorne irgendwie aus dem Wasser kommen, auf jeden Fall. Und dann auch, vielleicht attackiert er sogar auf dem Rad. Also bei dem ist auch alles möglich. Vielleicht setzt er sich auch mit Bogen zusammen ab und die machen das Ding unter sich aus. Aber also ja, beim Laufen auch gegen, wenn die nicht genug Zeit irgendwie rausfahren, dann ja, wird er auch durchgereicht, leider.
Ja, also bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George ist ja Magnus Ditlev Dritter geworden. Mhm. Da hatte Christian Blumfeld gewonnen. Ben Kanute hat da so für mein Gefühl vielleicht so mit das stärkste Rennen gezeigt, das er irgendwie auf der Mittel- und Langdistanz dann bis jetzt gezeigt hat. Ben Kanute wird ja auch am Start sein, hat aber dieses Jahr auch eher so ein bisschen durchwachsen, glaube ich, seine Saison bestritten. Hat zwar zwei dritte Plätze, als letztes dann beim Ironman 73 Augusta Sechster geworden, sich nicht für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifiziert über die Langdistanz, einmal 17., einmal 19., also da lief es nicht ganz so rund, wie er es gedacht hat. Da ist es für mich schon so, dass Ben Kanute, glaube ich, überhaupt nicht irgendwie da mit im großen Feld dabei sein wird. Vielleicht beim Schwimmen vorne mit dabei, keine Frage, aber dann wird es, glaube ich, fehlen. Und bei Magnus Ditlev sehe ich es ähnlich. Also auch wenn er schon mal Dritter wurde, ich meine, einerseits rennt er echt schnell, muss man sagen. Es sieht einfach immer wesentlich langsamer aus, weil er so groß ist. Aber diese Schnelligkeit, die er auf der Mitteldistanz braucht, die fehlt ihm. Da bin ich absolut deiner Meinung. Das ist einfach ein langer Langdistanzathlet, wenn man es so betrachtet. Ich würde behaupten, ihm fehlen auf der im Halbmarathon einfach ja gut 5 Minuten zu Jelle Gehns und das schafft er nicht auf dem Radfahren rauszufahren, zumal er dann beim Schwimmen auch den Abstand nicht zu groß werden lassen darf.
Ja, und also 5 Minuten auf der Mitteldistanz ist halt auch Welten, muss man einfach so sagen. Und 2021, als er dann Dritter geworden ist,
22,
da waren halt auch diese ganzen jungen, schnellen Athleten noch nicht am Start. Also da hat noch niemand gesprochen von jetzt ist er nicht am Start, Sam Dickinson zum Beispiel. Oder Max Stapley, ich glaube, der ist auch nicht am Start. Ist aber auch schon wieder so viel abgesagt. Miguel Hidalgo, den haben wir zum Beispiel. Jamie Riddle, Bitados, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt. Also diese Granaten einfach von den kürzeren Strecken. Jonas Schomburg. Also,
genau, Schomburg.
Die waren alle noch nicht am Start. Und ich glaube, da ist jetzt für ihn einfach auch der Zug mittlerweile auf der Mitteldistanz abgefahren.
Ja, glaube ich auch, würde ich auch fast so unterschreiben. Wenn man jetzt so einmal dieses Ergebnis von der Ironman 73-Weltmeisterschaft betrachtet und dann auch eben das Finale der Ironman Pro Series betrachtet, dann ist es wahrscheinlich so, dass Christian Blumfeld sich das Gesamtranking dann doch sichert, so wie er es gesagt hat, aber nicht so, wie er gesagt hat, dass er es mit der vollen Punktzahl holt.
Ja, leider nicht. Aber fast, er hat es fast geschafft, wenn er nicht so gekrampft hätte.
Ja, also Christian Blumfeld führt aktuell mit gut 1000 Punkten vor Kaspar Stornes und Gustav Iden. Léon Chevalier ist Vierter, Jonas Hofmann ist Fünfter. Und dann kommen Christian Hogenhaut und Matthew Marquardt.
Ja, und Christian Hönaug auch, ich gucke gerade, 200 Punkte fehlen ihn auf Léon Chevalier. Also könnte noch auf Platz 4 kommen. Das sehe ich auf jeden Fall, ist noch im Bereich des Möglichen.
Genau, und vorne wird es wahrscheinlich so sein, dass Blumfeld, Stornes, Iden in der Sortierung bleiben, so wie es aussieht.
Ja, da liegen jeweils 1000 Punkte zwischen allen. Also ich glaube, da passiert nicht mehr so viel.
Da passiert nicht mehr. Also ein rot-weiß-blaues Ironman Pro Series Podium. Da darf man wirklich gespannt sein, wie es ausgeht am Wochenende. Viele Szenarien, die wir da besprochen haben, aber auf jeden Fall auch echt interessante Qualitäten. Wird einfach ein extrem schnelles Rennen von vorne. Der Radkurs wird schon entscheidend sein, wie wir es gesagt haben. Ein halbwegs Out-and-Back-Kurs, nur um das Ort, nur um die Ortschaft, wie heißt sie? Oyen oder so? Mhm. Oyen, genau. Da fährt man einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite entlang. Also es wird schon heißes Rennen werden, keine Frage, was so das Renngeschehen angeht. Anders auf jeden Fall nicht ganz so. Und ja, Männer- und Frauenrennen jeweils um 7.50 Uhr, einmal am Samstag, einmal am Sonntag. Alles live auf der Ironman-Seite und ansonsten alle weiteren Informationen, genauso wie nochmal ein detaillierter Favoritencheck von unserem Kollegen Simon Müller oder auch die Schlüsseleinheiten findet ihr auf trimark.de.
Ich glaube, wir geben auch gleich noch einmal unsere Tipps ab für das Rennen, aber vorher machen wir noch einmal schnell Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von FeelsLike, denn es gibt ein neues Produkt und zwar den Activation Complex von FeelsLike. Der bringt einfach dein Warm-up auf ein neues Level. Es ist nämlich ein Roll-On, den du einfach 5 Minuten vor dem Training auf deine Haut aufträgst und dank der 34 aktiven Wirkstoffe darin wird deine Muskulatur besser durchblutet, dein Nervensystem wird aktiviert und es fühlt sich einfach geschmeidiger an. Du bist bereit für Leistung vom ersten Schritt an mit weniger Risiko für Verletzungen. Und zwar anders als klassische Wärmesalben erzeugt der Activation-Komplex ja nicht nur so ein Hautkribbeln, sondern aktiviert gezielt die Muskulatur von innen heraus. Denn deswegen ist es auch kein Wunder, dass der bereits im Spitzen- und Profisport aktiviertes angekommen ist und von der deutschen Fußballnationalmannschaft oder von Triathleten wie Patrick Lange benutzt wird oder von Marathonstars wie Richard Ringer und Hendrik Pfeiffer. Also, wenn du dein Lauf- und Athletetraining smarter starten willst, probier einfach den Activation-Komplex aus. Auf feelslike.sport bekommst du mit dem Code CL10 10% Preisvorteil und das völlig risikofrei, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Alle Infos und den Rabattcode findet ihr natürlich in den Shownotes.
Tipps. Du fragst mich was. Ich meine, wir haben jetzt hier ziemlich viel analysiert. Ich habe mir auch schon die Favoritenchecks durchgelesen, wo Simon wirklich auch nochmal tief gegangen ist. Genauso wie die Schlüsseleinheiten. Fang du mal an.
Wir haben noch gar nicht so viel über die Deutschen gesprochen, deswegen lasse ich gerade vielleicht, weil dann komme ich gleich mit meinen Tipps wieder darauf, nochmal so ein, zwei Sätze fallen. Also wir haben noch ein paar Athleten, über die wir noch nicht gesprochen haben. Natürlich, wir haben Rico Bogen erwähnt, wir haben Jonas Schomburg erwähnt, über die müssen wir, glaube ich, auch so nicht mehr viel sagen. Fabian Kraft könnte man noch erwähnen, der ja in diesem Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch hatte, richtig starke Siege gefeiert hat, ist Ironman 73 Europameister, der amtierende, hat den Zell am See gewonnen mit neuem Streckenrekord. Den sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Lasse Priester, der jetzt ja zuletzt auch bei der Challenge Forte Village wieder nochmal einen Sieg eingefahren hat nach seinem Sieg beim 73 im Kraichgau. Das sind alles so Kandidaten, wo man denkt, vielleicht wird es auch ein schwarz-rot-goldenes Podium und kein Norweger-Podium. Aber ich glaube, man muss einfach sagen, dass Christian Blumfeld Blut geleckt hat und der hat Bock. Und deswegen sage ich, Fabian Kraft wird Dritter, Jonas Schomburg wird Zweiter und Christian Blumenfeld die 73-3-WM.
Also ich finde, dass die Deutschen, die am Start sind, auf jeden Fall die Renndynamik mit beeinflussen. Also auch Willi Hirsch, der da vorne mitschwimmen wird, hat ja auch gezeigt, dass er einen ganz guten Lauf hat. Hat gerade bei der T100-Serie jetzt jeweils gezeigt, dass er da gut in die Top 10 laufen kann. Und ich glaube, dass auch so die Platzierung für Fabian Kraft und Willi Hirsch auf jeden Fall um die Top 10 geht und das echt schon mega Ergebnisse werden, wenn man in so einem Stacked Field, wie man so schön sagt, da in die Top 10 bekommt, weil wenn du überlegst, du feierst ja einmal einen Geburtstag und lädst deine Freunde ein und dann sind einfach mal Gustav Iden, Kaspar Stornes und Christian Blumenfeld mit dabei, ist das auf jeden Fall auch schon was. Ich glaube, Christian Blumenfeld gewinnt vor Jelle Gehns und dann kommen Stornes oder Iden. Ich weiß es nicht.
Einer von beiden.
Einer von beiden. Aber es wird kein rein norwegisches Podium geben, bin ich der Meinung.
Und kein deutscher.
Es wird schwer. Es wird schwer.
Ich könnte ja jetzt schon wieder einen neuen Tipp abgeben.
Ich habe mich jetzt festgelegt, aber lass mich die nochmal ändern.
Wir nehmen am Donnerstag noch eine Folge auf.
Ja, vielleicht. Also wenn ich vor Ort den einem oder anderen Athleten da in die Augen schaue, ja, vielleicht ändere ich dann nochmal meine Meinung. Aber ja, wer auf jeden Fall irgendwie richtig für Furore sorgen wird, ist glaube ich auch Rico Bogen, der wird ähnliche Renntaktik fahren, wie er es jetzt auch immer bei der T100 macht, heißt starkes Schwimmen, richtig heftiges Radfahren, da eventuell ein, zwei Akzente setzen, wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass hier die Attacken mitgegangen wären, dass er da nicht ganz alleine bleibt. Und dann wird es so sein, dass er da wahrscheinlich nicht ganz so die läuferische Fähigkeit mitbringt wie ein Jelle Gehns oder ein Christian Blumenfeld. Und dann könnte es halt sein, dass er da schon lange Zeit irgendwie vorne mit dabei ist, aber dann am Ende von den jeweiligen überholt oder abgestellt wird. Also so meine Einschätzung bei den Männern.
Klingt plausibel.
So, soll ich jetzt bei den Frauen anfangen oder was? Ja, okay.
Mach doch.
Okay. Ja, wird sehr schwer. Ebenso wie bei den Männern. Also ich finde, bei den Männern ist die Spitze nochmal breiter, beziehungsweise von den Athleten, die da irgendwie mit reinspielen könnten. Bei den Athletinnen sehe ich so Taylor Nipp vor Lucy Charles Barclay vor... Jetzt wird es spannend. Weiß nicht, ich bin so ein bisschen auf der Seite von Jessica Learmonth, weil die, ich finde, wie die ihre Rennen gestaltet, finde ich mega geil. Also weil die auch immer alles irgendwie so in den Ring wirft und da nicht zurückzieht. Georgia Taylor Brown finde ich auch immer interessant, aber ich glaube nicht, dass sie das beim Radfahren irgendwie hinbekommt, dass sie da vorne die Lücke hält. Ist Jessica Learmonth schneller im Laufen als Solveig Lofsit?
Oh.
Also ich sag Taylor Nipp vor Lucy Charles und Jessica Learmonth. Ach Quatsch, oh Mann, Katerina Matthews habe ich vergessen. Taylor Nipp vor Lucy Charles vor Katerina Matthews.
Vor Jessica Learmonth.
Vor Jessica Learmonth. Okay, ich gehe dann noch weiter runter. Nein. Taylor Nipp, Charles Barkley, Katerina Matthews, wobei Matthews eventuell auch Charles Barkley ablöst. Mhm. Aber Nipp wird gewinnen.
Okay. Ich nehme den der ersten beiden und drehe sie um. Ich würde sagen, Lucy Charles Barkley gewinnt vor Taylor Nipp. Ich glaube, beim Laufen am Ende wird es entschieden und ich glaube, diesmal. Es wird das Hawaii-Revival, aber ich glaube, diesmal kann Lucy das durchziehen. Und weil ich gerade schon so auf die Deutschen gesetzt habe, tippe ich Tanja Neubert auf Platz 3. Als Überraschung.
Ja, das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Und ich fände auch so ein Rennen, also ich meine, hast du den New York-Marathon ein bisschen verfolgt? Da war ja auch erstmals in der New York-Marathon-Geschichte ein Fotofinish. Mhm. Wenn vielleicht das so zu so einem Fotofinish zwischen Charles Barkley und Taylor Nipp kommt, wäre auch richtig schick. Also... vielleicht mit so einem kleinen Schulterklopfer auch irgendwie zur Halbzeit auf der Schotterpiste und dann zieht sich eine von beiden irgendwie nochmal richtig an die Ziellinie ran.
Ich glaube, einen Schulterklopfer werden wir von Lucy Charles Barkley nicht mehr sehen.
Das kann gut sein. Auch auf der Mitteldistanz macht man es, glaube ich, eher nicht. Das ist bei den Geschwindigkeiten tut es dann eher weh an der Schulter. Es war ja extra eine langsame Passage, wo sie ihn gemacht hat auf Hawaii. Aber ja, ich glaube es auch eher nicht. Wird ja nicht passieren.
Cool, dann würde ich sagen, das war's von uns. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen am Wochenende. Ich hoffe, es werden spannende Rennen und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Wir freuen uns für Lars. Für dich geht es am Donnerstag, glaube ich, runter.
Für mich geht es am Donnerstag runter. Ich freue mich auch. Werd mal schauen und dann, wie es wird, was wird. Und
ja, schauen wir mal, was wird.
Und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns hier vielleicht nächste Woche Dienstag auch wiedersehen, was wir für eine Analyse ziehen können, wer da eventuell mehr Punkte hat beim Tippen.
Die große Auflösung.
Die große Auflösung. Aber ansonsten finde ich, es ist schon nochmal eine Ironman 73 Weltmeisterschaft, die richtig viel Spannung bietet und auch einfach ein Feld trotz vieler Absagen, was extrem spannend ist. Und bei den Männern glaube ich übrigens, dass ich Jamie Riddle auch gar nicht so unterschätzen würde. Mhm. Soweit zum Schluss.
Schöne letzte Worte.
Die letzten Worte Jamie Riddle sollten wir auch nicht unterschätzen.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.